Du bist selbst und ständig. Du bist Geschäftsführer deiner eigenen GmbH und du weißt, du musst was machen für den Vermögensaufbau, für die Altersvorsorge. Doch wie sieht es im Alltag wirklich aus? Du weißt, das Thema hat Priorität und es ist wichtig. Doch du schiebst es vor dir her. Nimmst dir vor, das Ganze im nächsten Monat wirklich umzusetzen. Aus dem nächsten Monat wie das nächste Jahr. Aus dem nächsten Jahr wie das übernächste Jahr. Und vielleicht machst du in 5 Jahren mal was oder vielleicht auch gar nicht. Und vielleicht gehörst du auch zu der Gattung von Selbstständigen oder auch von GmbH-Geschäftsführern, die sagen, ich packe alles in mein Business hinein, das hat die höchste Rendite für mich. Das mag vielleicht stimmen. Doch eines vergisst du dabei und was, das erfährst du heute in diesem YouTube-Video und Podcast. Es ist ja gerade auch wieder bei der Politik angekommen, die Selbstständigen sorgen nicht fürs Alter vor. Wir müssen sie in die Versicherungspflicht reinholen, dass sie die deutsche Rentenversicherung entsprechende Beiträge entrichten. Jetzt laufen viele Selbstständige gerade Sturm und sagen, der Staat möchte mich wieder bevormunden, ich muss in die deutsche Rentenversicherung einzahlen. Ich kann diesen Unmut durchaus verstehen. Doch mal Hand aufs Herz. Was hast du bis heute für deine eigene Altersvorsorge gemacht? Wenn ich mir mal so die Sachen anschaue, die viele Selbstständige in den letzten Jahren gemacht haben, dann sehe ich da oft ein sehr, sehr großes schwarzes Loch. Da ist nämlich gar nichts. Und wenn sie was gemacht haben, dann ist es irgendeine Mickey-Maus-Lösung nach dem Motto, ich habe mal 100 oder 200 Euro für die Altersvorsorge beiseite gepackt. Das ist keine Altersvorsorgeplanung, das ist Planen für die Altersarmut. Und ich möchte heute mal einen kleinen Leitfaden an die Hand geben, was es für Möglichkeiten gibt, ein paar Gedanken dazu mitteilen und du erfährst am Ende des Videos, warum deine GmbH durchaus interessant sein kann, aber warum auch die GmbH für dich ein großes, großes Geldgrab werden kann. Wie gesagt, das erfährst du am Ende des heutigen Videos und Podcast. Machen wir erstmal ganz einfach Folgendes. Die allermeisten denken heutzutage noch, ich brauche eine private Rentenversicherung, das ist gut, das hat auch jeder in meinem Umfeld und das haben schon meine Eltern mir gesagt. Ja, eine Rentenversicherung klingt erstmal schön, um das ganze Thema auch zu spiegeln. Was sagt dir die Versicherungsbranche? Du hast eine lebenslange Rentenzahlung. Yes, eine lebenslange Rentenzahlung. Doch mal die Frage an dich, kennst du deine Wettquote? Du fragst dich jetzt, was ist die Wettquote? Ganz einfach. Alle Zahlen, Daten und Fakten sind heute ja schon bekannt. Das heißt, du zahlst vorne was ein, du hast am Ende ein Kapital und das wird am Ende verrentet. Und diese Wettquote steht heute schon in deinen Vertragsunterlagen. Selbst letzte Woche hatte ich dann eine Arbeitnehmerin eines Unternehmens zur Beratung und was wurde ihr in der betrieblichen Altersvorsorge angeboten? Sie müsste 98,4 Jahre alt werden, damit sie das verrentete Kapital auch verrentet bekommen hat. Jetzt musst du dazu wissen, sie hatte unterm Strich 46.000 Euro eingezahlt und es wurden knapp 34.500 Euro entsprechend verrentet. Und jetzt stand in den Vertragsunterlagen sogar noch drin, dass wenn sie nach 20 Jahren verstirbt, die Hinterbliebenen nichts mehr bekommen. Wenn ich so als Versicherer kalkuliere, dann ist es klar, dass ich sagen kann, du bekommst eine lebenslange Rente. Doch ich sage dir ganz offen heute auch in diesem Video und Podcast, du brauchst keine Rentenversicherung, wenn du klug mit deinem Geld umgehst. Und wie ist es bei der privaten Rentenversicherung? Du zahlst regelmäßig deinen Beitrag ein in eine Versicherungswirtschaft, in einen Produktanbieter und du glaubst daran, dass der Anbieter dir am Ende auch eine entsprechende Rente zahlen wird. Das wird er auch tun. Nur erstens ist die Frage, wie hoch ist diese Rente? Zweitens, was bleibt am Ende nach Steuern wirklich übrig? Eine private Rentenversicherung wird nicht steuerlich gefördert. Dafür hast du später auch ein kleines Privileg mit der sogenannten Ertragsanteilbesteuerung, keine Frage. Doch am Ende des Tages bleibt es dabei bei der Aussage, diese Wettquoten musst du dir ausrechnen und dann musst du entscheiden, ob du diese eingehen möchtest. Und auch diese ganzen Angebote haben viele Tücken. Denn hast du mal wirklich geschaut, ob das Produkt überhaupt in der Lage ist, 4%, 5%, 6% Wertentwicklung zu erwirtschaften, wie es hochgerechnet wird? Es gibt einige Produktlösungen bei Versicherungsverträgen. Da ist fraglich, ob dieses Produkt jemals die 4%, 5% oder 6% Wertentwicklung erreichen wird. Trotzdem wird es ausgewiesen. Und einen Punkt darfst du bei diesen Rentenversicherungen nie unterschätzen. Das Thema Kosten. Wenn du eine Rentenversicherung von 250 Euro im Monat mal wirklich komplett durchrechnest über alle Ebenen, kommst du schnell auf einen hohen sechsstelligen Betrag an Kosten, den du hast, den du als Kunden versteckt bezahlst. Wie das genau aussieht, das erfährst du mal in den nächsten Wochen. Dazu gibt's auch was zu lesen demnächst, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt haben wir die private Rentenversicherung mal besprochen. Jetzt kommen wir mal zu dem Lieblingsthema von vielen Versicherungsmaklern und Finanzberatern, nämlich der Basisrente, der Rürup-Rente. Jetzt schreien viele auf und sagen, juhu, ich bekomme zum Staat steuerlich gefördert. Das stimmt durchaus. Nur du weißt auch immer, das ist das Gesetz der Polarität. Entscheidest du dich für etwas, entscheidest du dich gegen etwas. Entscheidest du dich gegen etwas? Entscheidest du dich für etwas? Und was ist das bei der Rürup-Rente oder Basisrente? Dass du aus diesem Vertrag nie wieder dein Geld wiedersehen wirst. Warum sage ich das so ganz krass? Mal ganz ehrlich, du hast keine Möglichkeit, das Kapital zu verrenten. Nicht mal eine Teilverkapitalisierung ist möglich, sondern du bekommst nur eine lebenslange Rente ausgezahlt. Und diese Wettquote steht heute auch bereits fest. Und das Schlimme ist, wenn du jetzt auch merkst, meinem Anbieter geht's nicht ganz so gut, ich würde das Geld gerne portieren zu einem anderen Anbieter, das ist nicht möglich, anders als bei der Riester-Rente. Das heißt, du musst dir heute deinen Vertragspartner für die Basisrente oder Rürup-Rente genauestens aussuchen und überlegen, ist dieser Anbieter noch in 20, 30, 40 oder 50 Jahren am Markt und kann er dir deine Rente wirklich bezahlen? Keine Frage. Es ist super spannend, wenn erstmal heißt, du bekommst solche Vorteile und Anreize. Du musst aber immer dir darüber im Klaren sein, am Ende kackt die Ente und nicht andersrum. Du musst schauen, was bleibt dir netto wirklich übrig, weil du darfst auch eines nicht vergessen, der Staat wird die Basisrente dann, wenn du in Rente gehst, wahrscheinlich, oder so ist es auch bereits schon, zu 100% nachgelagert besteuern. Also von daher musst du immer die Frage stellen, ist es für dich ein lohnendes und gewinnbringendes Geschäft? Und nicht zu vergessen natürlich auch bei der Basisrente, der Vollständigkeit halber, du hast einen sehr, sehr engen Hinterbliebenenkreis, den du nur berücksichtigen kannst bei der Todesfallleistung, wenn das nicht bei dir eintreten sollte oder wenn es nicht gegeben ist von den Voraussetzungen, auch dann musst du dich dazu entschließen, ist das für dich ein gutes oder schlechtes Produkt. So, dann kommen wir mal zu dem Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. Das können Selbstständige nicht einfach so machen, außer du wärst selbstständig als mehr Anteilseigner deiner GmbH. Das heißt, du bist ja dann eigentlich selbstständig in der GmbH-Form. Dann kannst du auch eine betriebliche Altersvorsorge installieren. Doch Achtung, eine betriebliche Altersvorsorge musst du an vielen, vielen Kennzahlen abhängig machen, ob sie für dich lohnt oder nicht lohnt. Ich sehe das sehr, sehr häufig in entsprechenden Gesprächen aktuell, dass da irgendwas angeboten wird. Irgendein Produkt von der Versicherung, eine Direktversicherung zum Beispiel, ist ja dominierend. Dann hast du vielleicht die Pensionskasse, ein Pensionsfonds, eine Unterstützungskasse. Doch alles haben diese Produkte gemeinsam. Sie ist eine Wette auf dein Ableben. Und diese Wettquoten sind auch hier alle bekannt. Bei der betrieblichen Altersvorsorge müssen wir jetzt hier auch differenzieren. Es gibt den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber ist ein ganz wichtiger Part, denn der Arbeitgeber bestimmt in der heutigen Zeit, und auch damals war es so gewesen, was du für ein Vertragswerk bekommst, also eine Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, Unterstützungskasse oder vielleicht sogar eine Direktzusage. Eines ist wichtig an dieser Stelle zu betonen. Eine betriebliche Altersvorsorge lohnt sich nur mit einem sehr, sehr hohen Zuschuss des Arbeitgebers. Bekommst du nur diese 15% oder vielleicht auch 20%, die ein Arbeitgeber heutzutage bezahlt, dann lass in der Regel die Finger davon, weil sich das für dich nicht rechnet. Es gibt Modelle, wo eine betriebliche Altersvorsorge sehr, sehr sinnvoll ist. Und zwar dann, wenn du eine betriebsinterne Betriebsrente zugesichert bekommst. Doch auch hier gilt Augen auf beim Eierkauf. Nicht alles, was sich erstmal gut anhört, ist am Ende auch gut gewesen. Denn liebe Arbeitgeber, schaut immer drauf, was das Ganze auch in der Verwaltung kostet. Solche Verträge werden draußen auch abgeschlossen mit immensen Verwaltungskosten. Und das, was du vorne angeblich sparst, wird hinten zigfach reingeholt. Deswegen bitte auch hier die Augen aufhalten, dass ihr da nicht auf irgendeinen Marktbegleiter letztendlich reinfällt, der euch dann wirklich ausnimmt und dort dann euch letztendlich nackig macht, was das Thema Kosten angeht. Wenn du sagst, ich möchte nichts über Versicherung machen, hast du noch zwei weitere Möglichkeiten, auf die ich jetzt eingehen möchte. Punkt Nummer 1, Investmentfonds und Aktien. Wie du weißt, bin ich kein Freund von Einzelaktien, einfach aus dem Risiko heraus, weil du das Unternehmen so weit analysieren musst. Du musst diesem Unternehmer vertrauen und du bist ausgeliefert, wenn es da mal wirklich nach unten geht. Ich sag mal so, Wirecard lässt grüßen. Investmentfonds sind schon deutlich besser, doch auch hier musst du differenzieren zwischen aktivem Investment und passivem Investment. Das aktive Investment funktioniert zu über 85% nicht, wie Morningstar selber in einer Untersuchung herausgestellt hat. 85% aller aktiven Fondsmanager sind schlechter als der Vergleichsindex. Und auch ETFs, sprich das passive Investment, ist nicht das Novum schlechthin. Denn was sehen wir gerade zum aktuellen Zeitpunkten? Die Märkte rutschen nach unten, viele ETF-Anleger werden nervös, weil sie davon ausgegangen sind in den letzten Jahren. Es geht nur eines, nämlich immer von unten links nach oben rechts. Das wird aber so nicht weiter funktionieren. Wir werden Rücksätze haben. Eine Geldanlage ist aktiv und lebendig. Damit musst du dich einfach auseinandersetzen. Und wenn man natürlich jetzt hier einfach nur einem ETF traut und glaubt, das ist das Novum schlechthin, dann bist du vielleicht da auf eine Marketingmaschinerie reingefallen und das natürlich dann verbunden vielleicht noch mit einer Rentenversicherung, dann hast du natürlich auch noch mal ein bisschen Spaß dran, weil du nicht mal eben aussteigen kannst und du hast auch zu Beginn natürlich sehr, sehr hohe Abschlusskosten teilweise gehabt. So, weitere Möglichkeit ist das Thema Immobilien. Immobilien sind immobil. Das hat einen Vorteil wie einen Nachteil. Wenn du Eigentum hast, ich bin ja eh kein Freund davon, Eigentum selber zu bewohnen, weil es massivste Nachteile für dich hat. Auch dazu gibt es demnächst mehr Informationen. Aber eine Immobilie als Altersvorsorge zu sehen, ist schon fatal, wie ich finde. Gerade wenn du selber drin wohnst. Wir müssen differenzieren zwischen halt Eigennutzung und Vermietung und Verpachtung. Bei der Eigennutzung musst du dir einfach darüber im Klaren sein, wenn du heute ein Eigentum selbst bewohnst. Neubau. Du bist heute 30 Jahre jung als Beispiel, oder von mir aus auch 35. Dann bist du 30 Jahre älter, das Haus ist auch 30 Jahre alt. Und überlege mal, was du auch in der Zeit an Zinsen bezahlst an die Bank. Wir sind jetzt nicht mehr im Schlaraffenland wie vor einigen Jahren, wo es für 0,1x irgendwas gab. Heute reden wir über Zinsen zwischen 4% und 5% teilweise. Ich selber bin jetzt gerade in der Situation, dass ich ein Darlehen im nächsten Monat verlängern muss. Es ist ein kleines Darlehen, da ist nicht viel offen, 30.000 Euro für eine vermietete Einheit. Und ich habe jetzt aktuell ein Angebot vorliegen von 4,8% von der Bank. Plus Tilgung obendrauf. Es will mich jetzt wirtschaftlich nicht ruinieren, aber der alte Zinssatz war mit einer 2 vom Komma bei 2,1. Von 2,1 gehen wir jetzt auf 4,8 hoch. Das ist schon eine Hausnummer. Klar, jetzt ist auch weniger Restschuld da, das heißt, die Belastung ist nicht so immens hoch, wie man es jetzt vielleicht glauben mag. Aber trotzdem sind 4,8%, mit denen ich halt vor einigen Jahren auch nicht gerechnet habe. Und der Zinsmarkt grundsätzlich für Finanzierungen ist immer sehr, sehr spannend, weil es hängt ja von vielen Faktoren ab. Beleihungswert, Beleihungsauslauf, Finanzierungsdauer, also die Zinsbindungszeit und. Und natürlich gibt es in der heutigen Zeit einige glückliche Besitzer von Immobilien, die haben vor einigen Jahren für 15, 20 Jahre sich einen Zins gesichert. Und was habe ich da wiederum gesehen? Die Tilgung ist sehr, sehr gering in der Regel. Das heißt, da kommt der Bumerang dann in den nächsten Jahren auf, wenn dann die Restschuld immer noch entsprechend hoch ist. Es muss verlängert werden zum höheren Zinssatz. Und aufgrund der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, kurz WIKR, muss ja auch dann die Bank darauf abstellen, dass du ab Rentenbeginn schuldenfrei bist. Außer du hast ein paar Voraussetzungen erfüllt, dann kann die Bank auch übers Rentenbeginn hinausgehen. Aber in der Regel unterstellt die Bank, dass du mit Rentenbeginn durch bist. So, wenn du jetzt in den letzten Jahren wenig getilgt hast, dann kann das für dich sehr, sehr schmerzhaft werden vom finanziellen Aspekt her, denn das musst du alles aufholen in einer sehr, sehr kurzen Laufzeit. Also aufpassen beim Thema Immobilienfinanzierung. Bei der Vermietung und Verpachtung sieht es anders aus. Da kannst du ja die Zinsen entsprechend steuerlich absetzen, sodass du auch weniger Steuern bezahlst. Du kannst das Objekt abschreiben über die AFA, aber auch hier aufpassen. Wenn du eine Immobilie kaufst zur Vermietung und Verpachtung, kann es gut gehen. Nur das habe ich auch schon erlebt, dass jemand eine Wohnung gekauft hatte. Es kam die erste Miete, die zweite, die dritte Miete und dann blieb die Mietzahlung aus. Und da musste die Rate jeden Monat an die Bank aus dem verfügbaren Einkommen bezahlt werden, plus Renovierungskosten, plus Entrümpelungskosten der Wohnung. Das hat diese Person einen hohen fünfstelligen Betrag gekostet. Und das musst du dir finanziell über den Background auch leisten können. Und ich habe dir vorhin versprochen, warum die GmbH nicht oder die Selbstständigkeit und du nicht alles ins Business packen solltest. Ganz einfach. Ich habe gerade einen aktuellen Fall, dass ein Kunde von mir von äußeren Gründen her Insolvenz anmelden musste. Und alles, was jetzt da ist an Geld in der GmbH, verliert er. Plus, weil er Bürgschaften unterschrieben hatte, geht der jetzt sogar in die Privatinsolvenz hinein. Er hat alles verloren, was in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Da kann man natürlich jetzt drüber streiten. Ich persönlich sage mal, du solltest tunlichst vermeiden, persönlich haftende Bürgschaften zu unterschreiben für Verbindlichkeiten, weil dann bringt auch die GmbH-Mauer nichts als Sicherheit, weil die Mauer wird eingerammt und dann sind sie in deinem Privatvermögen drin. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Es gibt viele GmbHs, die haben super große Gewinnvorträge in der Bilanz drinstehen und das ist alles Haftungsmasse. Das ist fatal. Du musst die Gewinne aus der GmbH rausholen, wenn du Asset Protection betreiben möchtest. Dazu gibt es einige Möglichkeiten. Ich bin jetzt kein Steuerberater, kann dir dazu aber unternehmerische Impulse letztendlich liefern. Aber wie du es letztendlich machen möchtest, obliegt natürlich deiner Entscheidung. Und das Wichtigste kommt jetzt zum Schluss. Unsere Politik kommt jetzt auf den glorreichen Gedanken, die Selbstständigen machen nicht ausreichend was für das Alter. Wir holen sie jetzt in die deutsche Rentenversicherung rein. Und da kann ich nur sagen, willkommen in Absurdistan, was hier gerade in Deutschland passiert. Wir sehen doch jetzt schon, dass wir ein Problem haben in der deutschen Rentenversicherung. Das heißt doch, jeder, der jetzt aktuell in die Versicherungspflicht reinrutschen würde, hat doch später einen entsprechenden Anspruch auf Leistungen. Und ich habe mal ein paar Statistiken rausgesucht, die sind schon sehr, sehr dramatisch. Ich gehe mal mit dir kurz auf meinen Bildschirm. Du siehst jetzt hier folgendermaßen, dass wir hier sehen, Anzahl der Renten in Deutschland in den Jahren 1960 bis 23. Wenn wir jetzt mal runterscrollen hier, siehst du, dass es natürlich über die Jahre massivst angestiegen ist. Das geht jetzt hier runter bis 1960. Jetzt sehen wir hier oben in der Statistik, dass wir aktuell bei rund 26 Millionen Renten sind, die ausgezahlt werden. Klar, die unterscheiden sich jetzt dementsprechend nach Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten und so weiter. Das ist jetzt hier eine Statistik von Statista. Könnt ihr auch gerne mal schauen. Das verlinken wir euch unterhalb des Videos und auch in den Shownotes. Dann haben wir hier noch eine Seite. Das ist vom Demografieportal. Und da sieht man auch das Problem. 1962 hatten wir 6 Rentner. Jetzt aktuell sind wir bei einer Tendenz von ungefähr 2. Tendenz weiter fallend. Das heißt, wir wissen ja heute schon, dass ja die Kinder, die nicht geboren wurden, nicht da sind. Und das führt natürlich zu einem Problem in diesen ganzen Umlageverfahren, dass wir einfach wissen, es muss ja etwas passieren. Die Renten sinken, Beitragssätze steigen oder es wird nur noch eine zeitlange Rente bezahlt, wie auch immer. Und hier sieht man nochmal etwas schön zum Thema Altersrente. Die Höhe der gesetzlichen Rentenzahlung nach Geschlecht 2022. Du siehst, dass hier 70%, sogar über 70% bekommen Rente zwischen 6 oder unter 600 Euro bis 1200 Euro. Das ist nicht viel bei den Frauen. Und bei den Männern haben wir zwischen 1200 und 1800 Euro, das sind 37%, und 600 bis 1200 Euro haben 23%. Du siehst anhand dieser einfachen Zahlen, dass es nichts bringt, nach meiner Meinung, wenn wir jetzt hingehen und einfach die späteren Leistungsempfänger vergrößern, aber vorne das Problem haben, dass die Personen, die eigentlich zahlen müssten, nicht da sind. Und wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, der Staat setzt doch auch keinen Anreiz, heutzutage überhaupt noch Kinder in die Welt zu setzen. Was wurde diskutiert, das Elterngeld abzuschaffen? Es wurde noch diskutiert über viele andere Dinge. Kindergartenplätze sind Mangelware. Deutschland könnte so viel mehr tun. Doch wir machen so viel hier in Absurdistan, dass wir Gelder in irgendwelche Kriegsgebiete reinschicken. Ich sag's mal ganz einfach, wie ich denke. Wir finanzieren irgendwelche sinnlosen Projekte in der Welt, irgendwelche LGBTQ-Geschichten in Südafrika oder wo auch immer in der Welt. Leute, wir haben genug Probleme hier in Deutschland, die wir erstmal lösen müssten. Und ein Problem davon ist die deutsche Rentenversicherung und das Altersvorsorgesystem hier in Deutschland. So, und jetzt haben wir hier, keine Ahnung, wie lange wir jetzt haben, ich glaube 15 Minuten gefühlt, über das Thema gesprochen. Deswegen meine eindringliche Bitte an dich, konkret 3 Handlungsschritte. Punkt Nummer 1, wenn du selbstständig bist oder GmbH-Geschäftsführer, überprüfe das, was du in den letzten Jahren gemacht hast in Altersvorsorge, ob das wirklich für den Vermögensaufbau ist oder für die Vermögensvernichtung. Punkt Nummer 2, wenn du die Möglichkeit hast, als Arbeitnehmer eine betriebliche Altersvorsorge, eine Betriebsrente zu bekommen, frag gerne beim Arbeitgeber mal nach. Aber Achtung, die Versicherungslösungen sind oft viel, viel zu teuer und zu unflexibel und auch nicht sinnvoll für dich. Aufpassen, da gibt's bessere Möglichkeiten. Deswegen auch hier die Bitte an dich, wenn du Arbeitgeber bist, lass uns mal sprechen, es gibt dort sehr, sehr tolle Möglichkeiten. Und der Punkt Nummer 3, wenn du eine GmbH hast und hast dort große Gewinnverträge drin, hol sie raus aus der Haftung, überprüfe deine Sicherungen, die du letztendlich hast, ob diese GmbH-Brandmauer, nenne ich es mal einfach, immer noch steht oder ob du sagst, sie ist bereits eingerissen durch Bürgschaften. Das heißt, du musst gucken, dass du hier aus der persönlichen Haftung rauskommst. Die strafrechtlichen Handlungen, kurz einen Schluck bringen. Diese ganzen strafrechtlichen Themen kann dir keiner nehmen. Aber wichtig ist einfach zu wissen, lass das Geld nicht in der Firma drin, sondern hol's raus, investier's weiter. Da gibt's tolle Möglichkeiten für. Ein paar Möglichkeiten kennst du, nämlich die Lösung, wie ich arbeite zum Beispiel. Aber lass es bitte sein mit Rentenversicherung. Meiner Meinung nach braucht niemand in Deutschland eine Rentenversicherung privat, wenn er mit Geld einfach ein bisschen vorsichtig umgeht, dem Kapitalmarkt vertraut und einfach gewisse Grundsätze beim Investieren berücksichtigt. So, jetzt hast du heute sehr viel Input bekommen und du hast auch ein paar Statistiken gesehen. Lass uns das nochmal hier kurz einblenden. Lass uns einfach so viel letztendlich an Vermögen aufbauen, dass du gar nicht mehr in der Lage bist oder andersrum, dass du gar nicht mehr in die Situation reinkommst, dass du hier unten bei 600 bis 500 Euro Rente liegst. Du musst immer rechnen, das sind ja auch Bruttowerte. Du musst ja diese Rente noch am Ende des Tages versteuern. Denn am Ende des Tages musst du einfach dir im Klaren sein. Das, was du bekommst, ist am Ende des Tages eine Monatsrente und keine Wochenrente oder Tagesrente. Das ist eine Rente für einen Monat. Und damit musst du klarkommen. Deswegen, nimm das einfach mal heute als Impuls mit, dass du sagst, hey, ich möchte so viel Vermögen aufbauen, dass mir das Thema Altersarmut getrost beiseite läuft und dass du nicht in die Falle reinläufst wie viele andere, nämlich in irgendwelche Produkte, wo sie Geld verbrennen, Da gibt es also einige einzelne Krypto-Assets, die ja gerade draußen massiv explodiert sind nach unten. Da kann ich sagen, viel Spaß an alle, die dort investiert waren. Du brauchst auch keine Rentenversicherung, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ist es kein Bashen gegen die Versicherungsbranche. Es gibt wichtige und richtige Versicherungen. Ja, die brauchst du. Aber eine Rentenversicherung, wenn ich die Wettquoten kenne, ganz ehrlich, das kann jeder selber darstellen. So, und damit wünsche ich dir eine gesunde, erfolgreiche Woche. Bleibe klug, planbar und renditestark investiert. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stopka.